Sind die Zölle noch gar nicht eingepreist? Warum Wachstumsaktien jetzt trotzdem explodieren können und lösen sich die US-Schulden jetzt einfach in Luft auf? Servus Leute und herzlich willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt's wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und heute das letzte Mal vorerst in alter Urlaubsvertretungsbesetzung, bestehend aus meiner Wenigkeit und Christoph, denn der Chef befindet sich schon auf dem Heimflug, denn das Sommerloch scheint in diesem Jahr einfach mal auszufallen. Goldman Sachs warnt nämlich davor, dass die Zölle am Aktienmarkt erst noch richtig einschlagen werden. Wir sehen das aber eher positiv und sehen darin Nachkaufchancen in den nächsten Wochen. Und dann ist da ja noch Donald Trump, der an einem sehr ausgeklügelten Plan feilt, wie er sein US-Schuldenproblem lösen kann und das ohne Jerome Powell. Beginnen wir aber mit dem Aufreger der Woche und für den hat unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche gesorgt. In einem Interview kürzlich sagte sie, der demografische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machen es unumgänglich. Die Lebensarbeitszeit muss steigen. Wir müssen mehr und länger arbeiten. Eigentlich kein Geheimnis, oder? Naja, Deutschlands Sozialexperten scheinen ein neues Hobby gefunden zu haben, und zwar die Statistik. Schauen wir mal auf die Statistik, auf die sich Frau Reiche bezieht. Das ist die OECD-Studie, die die durchschnittlich geleisteten Arbeitszeiten eines Arbeitnehmers in vielen verschiedenen Ländern vergleicht. Und da sehen wir, Deutschland schneidet hier sehr, sehr schlecht ab. Jetzt kommen aber die Kritiker, viele Verbände und unter anderem auch die Welt, die sagen, dass das ja Mumpitz sei, denn diese Studie würde auch die Teilzeitkräfte mit einbeziehen und das würde den Schnitt in Deutschland so weit runterziehen. Eine Frechheit. Erste Gegenfrage meinerseits. Arbeiten die Menschen in anderen Ländern nicht auch teilweise in Teilzeit? Und dann noch viel wichtiger. Wenn man schon kritisiert, dann sollte man sich wenigstens die Mühe machen, im zweiten Schritt dann auch die Teilzeitkräfte herauszurechnen. Zum Glück haben wir aber ein Institut, das staatseigene Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, das genau das macht. Und siehe da, schauen wir mal auf deren Statistik, wir arbeiten wirklich weniger, auch wenn man die Teilzeitkräfte herausrechnet. Vom Hoch im Jahr 2007 bis heute hat sich unsere Arbeitszeit, die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten, im Schnitt um 109 Stunden reduziert. Das entspricht etwa 2,5 Wochen. Wenn man Frau Reiche schon kritisiert, dann eher dafür, dass sie sich scheinbar verrechnet hat. Sie fordert die Rente mit 70, aber wenn wir mal auf die Zahlen schauen, dann wird auch vermutlich das nicht hinkommen. Aktuell bezuschussen wir nämlich die Rente jedes Jahr mit ca. 125 Milliarden durch Steuergelder. Wichtig, dazu zählen auch sogenannte rentennahe Transfers, wie beispielsweise die Mütterrente. Jetzt liefert uns das IW Köln eine Faustformel, und zwar, dass mit jedem Jahr, in dem wir das Renteneintrittsalter nach hinten schieben, ca. 12 bis 14 Milliarden Euro sparen könnten. Das macht nach Adam Riese, dass wir, wenn wir nichts am bisherigen System ändern wollen, nichts am Beitragssatz und auch nicht am Bruttorentenniveau, dass wir sogar bis 76 arbeiten müssen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Und dann noch ein Aufreger, für den wir am Montag selber gesorgt haben. Dort ging nämlich unser Rentenvideo online, in dem wir euch unsere neuen kostenlosen Rentenrechner als Excel-Tool vorgestellt haben, auf den wir wirklich sehr, sehr stolz sind, in denen sehr viel Arbeit reingeflossen ist. Das Problem, unsere Server sind gecrashed, dass viele von euch, die den downloaden wollten, ihn nicht per Mail bekommen haben. Und das tut mir ernsthaft leid und das ärgert mich. Aber wir konnten das Problem mit dem Provider jetzt lösen. Ich klopf mal auf Holz. Jetzt ist alles wieder verfügbar. Nicht nur der Rentenrechner, sondern auch alle anderen kostenlosen Whitepaper von uns sind jetzt wieder in unserer E-Bibliothek verfügbar. Ich packe euch den Link mal unten rein und jetzt viel Spaß mit dem Briefing.
Servus auch von meiner Seite und damit kommen wir jetzt auch schon zum Briefing und gucken auf die Gewinner und Verlierer dieser Woche. Wir starten mit den Gewinnern und blicken auf Meta. Meta übertrifft alle Erwartungen in Q2. Die Aktie liegt zweistellig zu. Figma, starker IPO, über 200% zwischenzeitlich im Plus. Microsoft, ebenfalls sehr starke Zahlen. Azure wächst mit plus 39%. Roblox, Umsatz übertrifft auch hier die Prognosen und das gleiche auch bei Apple. Umsatz und Gewinn überzeugen und ganz wichtig bei Apple, eben auch die iPhone-Verkäufe überzeugen, speziell auch in China. Hier hat aber natürlich auch der starke US-Dollar unterstützt. Ja, und dann blicken wir auf die Verlierer, starten bei Novo Nordisk. Hier gab es einen Crash nach einer Gewinnwarnung, Managementwechsel, neuer CEO. Was ist der Grund für die Krise? Der wachsende Wettbewerb bei den Diabetes- und Abnahmemitteln in den USA. Adidas, hier belasten ebenfalls die US-Zölle. Prognose enttäuscht dazu und ganz wichtig, das Unternehmen spricht von 200 Millionen Euro Mehrkosten im zweiten Halbjahr wegen den Zöllen. UPS, auch hier verfehlen die Gewinne und es gibt keine Jahresprognose. Amazon, Aktie ebenfalls unter Druck, weil AWS langsamer wächst als die Rivalen. Und zuletzt United Health, aktuell ein fallendes Messer und auch das Investmenthaus Bird stuft auf Underperform ab. Dann noch einen kurzen Hinweis zu unserem Geldideen-Newsletter. Der kommt jeden Montag mit einer Geldidee plus unser Marktbarometer. Einfach unten in der Beschreibung abonnieren. Ja, und dann blicken wir schon auf die Bullen und die Bären und wir starten mit den Bullen. Und die Bullen sprechen davon, dass der Zollkrieg nun endgültig vorbei ist. Denn auch zwischen der USA und China kam es zu einer Annäherung. US-Finanzminister Bessent macht Mut, spricht davon, dass der Deal bereits Formen annimmt. Heißt ganz klar für die Bullen, auch dieser letzte Zollstreit wird bald beiseite gelegt. Ja, und die Bullen feiern nicht nur das Ende des Handelskriegs, sondern eben auch die Ergebnisse, die eben besser als befürchtet sind. Fast alle Länder, die mit der USA verhandelt haben, haben niedrigere Zölle als zunächst angedroht. Wenn wir hier einmal auf die Grafik blicken, Vietnam, Indonesien hatten 45% befürchtet, zahlen jetzt unter 20%. EU kam bei 15% raus, auch deutlich unter den angedrohten 25-30%. Bei Japan und Südkorea ebenfalls darunter. Und selbst Indien wird nicht bestraft, Zölle von 25% statt 26%. Und die Bullen feiern gleichzeitig die US-Wirtschaft, denn das BIP ist im zweiten Quartal um plus 3% gestiegen, deutlich über den Schätzungen von plus 2,3% und verglichen zum Vorquartal, also zum Q1, lag der Wert eben noch bei minus 0,5%. Ja, und auch der GDP-Nowcast-Indikator macht den Bullen weiter Mut, denn in der letzten Schätzung vom 31. Juli spricht der Indikator von einem Wachstum von 2,3%. Gleichzeitig blicken die Bullen auch auf die Bewertung und sprechen davon, dass die Aktien zwar hoch bewertet sind, aber eben nicht überbewertet, weil Substanz dahinter ist, und blicken hierzu auf die Grafik von Goldman Sachs. Die zeigt nämlich, dass die Bewertungen hoch sind. Auf der linken Seite das Schiller-KGV ist zwar auf dem Niveau wie zuletzt zur Dotcom-Blase und auch das Forward-KGV, das S&P 500 auf der rechten Seite in blau dargestellt, kratzt an dieser Obergrenze. Aber der entscheidende Unterschied zu 1990 ist eben, dass damals diese Bewertungen rein spekulativ waren. Und heute sind sie durch starke Fundamentaldaten unterstützt. Und das sieht man hier im Bewertungsmodell von Goldman auf der rechten Seite, und zwar die rote Linie. Und das Ganze beinhaltet die Zinsen, Inflation, Gewinnwachstum und eben auch den Arbeitsmarkt. Und das stützt auch die aktuellen Kurse, sagt Goldman Sachs. Und wenn wir auf die linke Seite nochmal blicken, auf das Equity Risk Premium in hellblau dargestellt, das Ganze ist invertiert. Auch das liegt eben noch nicht in diesen extremen Übertreibungszonen. Heißt, Anleger verlangen eben immer noch eine solide Risikoprämie gegenüber Anleihen. Bottomline des Ganzen für die Bullen: wir haben eben kein 1999-Moment, sondern die Bewertungen sind zwar hoch, aber sie sind eben auch unterstützt durch hohe, starke Unternehmensmargen und eben auch robuste Nachfrage. Die Bullen blicken gleichzeitig auch nach Taiwan und sprechen davon, dass der KI-Boom eben real ist, weil die Wirtschaft wuchs dort im zweiten Quartal um 7,96%. Das ist das schnellste Wachstum weltweit. Grund dafür, laut Bullen, natürlich die Rekordexporte von Chips und Servern. Und dann blicken die Bullen diese Woche auch noch auf die CapEx-Explosion bei Big Tech, und zwar bei Meta und Microsoft. Meta hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie die Investitionen in diesem Jahr auf in Richtung 70 Milliarden US-Dollar steigern wollen. Mehr als in der gesamten Metaverse-Phase. Und Microsoft will eben die KI-Infrastruktur immer weiter aufbauen, und zwar auf Rekordniveau, fast 30 Milliarden US-Dollar pro Quartal. Ja, und all diese Faktoren spiegeln sich auch in den Rekordexporten von Taiwan in die USA wieder. Und für die Bullen ist klar, dass das Ganze erst der Beginn des großen KI-Aufrüsten ist. Denn Beispiel Meta, das Unternehmen will im nächsten Jahr über 100 Milliarden US-Dollar investieren. Heißt nochmal eine fette Steigerung von den 70 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Was bedeutet das Ganze jetzt für das Wachstum? Die Bullen geben zwar zu, dass der Konsum schwächelt, aber gleichzeitig gibt es einen extremen BIP-Beitrag durch die rasanten KI-Investments. Heißt, die Bullen sprechen von einer Umallokation von Kapital, und zwar von Konsum zu Computing. Und die Bären halten dagegen und sprechen von Milliardenversprechen ohne Substanz und blicken auch auf diese Zahlen, mit denen Trump um sich wirft. Beispiel 550 Milliarden von Japan, 600 Milliarden von der EU, 750 Milliarden an Energieexporten in die EU. Alles extreme Summen, aber ganz wichtig, bei genauerer Betrachtung entpuppen sich diese Summen eben eher als Kreditlinien oder eben als unverbindliche Absichtserklärungen. Und das Beste zeigt auch diese Schlagzeile: die EU hat das Ganze auch schon zugegeben. Die Bären berufen sich dabei nicht auf irgendjemanden, sondern auf die Chefverhandler mit Blick auf Japan. Japan sagt nämlich, dass die tatsächlichen Investitionen nur bei 1-2% des angekündigten Volumens liegen sollen, also bei 11 Milliarden statt 550 Milliarden. Und mit Blick auf die EU: die EU verweist darauf, dass ihre Summen nicht rechtsverbindlich sind und auf unbestätigten Firmenabsichten beruhen. Plus, selbst Howard Lutnick hat gesagt, dass plenty of horse trading left to do is. Heißt, Fazit der Bullen, die Dies liefern zwar Headlines, aber eben keine belastbaren Verpflichtungen. Die Bären gehen sogar so weit und sprechen von einem Flickenteppich ohne Plan. Und das beste Beispiel dafür seien die US-Autobauer, die nämlich jetzt auch Alarm schlagen, weil im Japan-Deal sollen Fahrzeuge ohne jeglichen US-Anteil niedriger besteuert werden als nordamerikanische Modelle mit US-Inhalten. Wir hätten dann einen verzerrten Wettbewerb und zwar zulasten der heimischen Industrie. Und in den Ursprungsregeln steht nämlich auch, wenn ein bestimmter US-Anteil unterschritten wird, etwa wie viel Teile aus Asien stammen, kann trotzdem eben ein Zoll von 25% oder mehr fällig werden. Und das Ganze ist natürlich dann höher als die 15% auf japanische Auto, obwohl diese natürlich gar keinen US-Anteil haben. Generell sprechen die Bären von einer scheinheiligen Sicherheit. Aus US-Regierungskreisen heißt es dazu, Trump erhält sich das Recht vor, die Zölle künftig zu erhöhen, falls die Länder ihre Investitionszusagen nicht einhalten. Ja, und was haben wir gerade gesehen? Wirklich einig scheinen sich die Länder schon jetzt nicht. Und auch die Bären blicken auf das US-BIP-Wachstum und sprechen auch von einer starken Fassade, aber eben von einem schwachen Kern. Und sie gucken eben auf die genau gleiche Statistik und sagen, das US-BIP ist zwar um 3% gestiegen, aber die echte Nachfrage bricht ein, denn nur plus 1,2% bei den privaten Endverkäufen. Und das ist eben der tiefste Wert seit 2022. Heißt im Umkehrschluss, die US-Wirtschaft verliert an Schwung, Konsum und Investitionen lahm. Und jetzt haben wir noch die 15% Zölle mindestens im Nacken. Heißt weniger Wachstum und steigende Inflation. Und dafür blicken die Bären auf die Berechnung des BIPs. Und das gucken wir uns hier jetzt auch mal an. Das BIP ist gleich Konsum plus Investitionen plus Staatsausgaben plus Nettoexporte. Nettoexporte sind natürlich Exporte minus Importe. Bedeutet, wenn die Importe sinken, wird mathematisch das BIP höher. Und da spielt es eben keine Rolle, ob das Ganze eben mit einem Nachfrageeinbruch zusammenhängt. Ja, und dieses BIP-Wachstum von 3% ist eben laut Bären reine Statistik und beruht eben genau auf diesem Einmaleffekt. Denn die Nettoexporte steuerten eben plus 5% Punkte bei. Ja, und die Bären machen das Ganze noch konkreter und gucken dafür auf folgende Grafiken. Wir sehen hier einmal, der Konsum bleibt schwach, der private Verbrauch legte nur um plus 1,4% zu, nach plus 0,5% im ersten Quartal. Das ist die schwächste Konsumdynamik über 2 Quartale seit der Pandemie. Plus die Investitionen brechen weg und das Ganze trotz Trumps Steuererleichterungen. Und auch der Wohnungsmarkt ist im freien Fall. Die Residential Investments liegen bei minus 4,6%, das ist der schlechteste Wert seit 2022. Und das Frühjahr ist das schlechteste Frühjahrsquartal für Immobilienverkäufe seit über 13 Jahren. Und die Bären blicken gleichzeitig auf den Arbeitsmarkt und sprechen von einer grundlegenden Schwäche. Sie sagen sogar, das sei ein echter Gamechanger. Wenn wir auf die Zahlen blicken, im Juli wurden nur 73.000 neue Stellen geschaffen, ist unter der niedrigen Dow Jones Prognose von 100.000. Plus die Zahlen für Mai und Juni wurden deutlich nach unten korrigiert. In Summe 258.000 Stellen. Und die Bären sagen, das ist erst der Anfang. Und dann blicken die Bären eben auch noch nach Europa in die Eurozone und die wächst eben nur minimal. Plus 0,1% im Vergleich zum Vorquartal. Deutschland mit minus 0,1%, Frankreich plus 0,2%, Italien auch minus 0,1%, Spanien plus 0,8% ist er Vorreiter in dem Ganzen. Deutschland bleibt aber eben das Sorgenkind. Wenn wir nochmal konkreter reingucken, ist es eben schon das dritte Minus in den letzten 5 Quartalen. Kommen wir zum Dossier und der Frage, was bedeutet das alles jetzt eigentlich in Summe? Und dafür gucken wir einmal auf den Zolleffekt, der bislang eben in den Daten noch kaum zu erkennen ist. Und Goldman Sachs hat dazu einmal die Daten des Finanzministeriums und Zollamts erhoben, mit der Erkenntnis eben, dass der Basiszoll aktuell bei nur 7% liegt. Nach den Deals soll er aber bis Ende des Jahres laut Goldman Sachs auf bis zu 17% ansteigen. Was heißt das jetzt konkret? Der Effekt kommt eben zeitversetzt. Das zeigen auch die Aussagen von UPS. Das Unternehmen hat eben bekannt gegeben, dass Firmen aktuell ihre Q2-Lager abbauen. Und wenn wir auch nochmal auf die Aussage von Adidas zurückblicken, das Unternehmen erwartet ja eben, dass im zweiten Halbjahr 200 Millionen Euro Mehrausgaben entstehen. Und eine aktuelle Analyse von Goldman Sachs beschäftigt sich eben auch gerade mit den Trump-Zöllen und deren Auswirkungen auf das US-BIP. Und darauf gucken wir jetzt hier mal. Und Goldman Sachs sagt eben, dass über die nächsten 3 Jahre das US-BIP um bis zu 1,7% Punkte gedrückt werden könnte. Und dieser Effekt verteilt sich dabei gestaffelt. 2026 1%, 2027 0,4% und 2028 0,3%. Ja, und auch weltweit sinken aktuell die Investment-Forecasts für 2026 für alle G7-Länder, wenn wir hier einmal drauf gucken. Da erwischt es tatsächlich Deutschland bisher am wenigsten. In den USA, Kanada, UK, Japan, Frankreich und Italien. Überall werden eben die Forecasts nach unten revidiert. Ja, und was ist jetzt die große Hoffnung? Die große Hoffnung heißt Produktivität beziehungsweise KI, denn ein Modell der Cleveland Fed sagt jetzt, dass es eine 41-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir in den USA in ein neues Produktivitätsregime gewechselt sind. Vorher, Ende 2024, lag diese Wahrscheinlichkeit eben noch bei nur 5%. Und woran oder womit hängt das Ganze zusammen? Natürlich mit der Adaption von KI. Ja, und Goldman geht sogar noch weiter und sagt, dass KI dazu führen kann, dass die Produktivität pro Jahr um 1,5 Prozentpunkte wächst. Und das Ganze hätte natürlich gewaltige Effekte. Einmal weniger Schuldenlast, zweitens ist das natürlich mehr Spielraum für Staat und Unternehmen und drittens eine Wirtschaft, die eben trotz hoher Zinsen wächst. Ja, und was das Ganze jetzt für das Schuldenproblem bedeutet, zeigt dieser Graph von Bloomberg. Denn wenn die Produktivität jetzt schneller wächst als gedacht, wird aus dem Schuldenproblem plötzlich eben kein Drama mehr. Die Schuldenquote würde sich eben bei einem Forecast von 1,5% stabilisieren, statt wie bisher angenommen explodieren. Diese große Hoffnung wird eben gerade genährt, einmal durch die CapEx-Ausgaben der Big Tech-Unternehmen, dann natürlich das Wachstum in Taiwan und auch die großen Investitionsprogramme, wenn wir auch einmal hier nach Deutschland oder eben auch Europa blicken. Heißt, wir haben zwei Narrative, die gerade gespielt werden. Einmal die Zölle und deren Auswirkungen auf die Preise und deshalb Zurückhaltung, plus zeitgleich natürlich die totale KI-Euphorie, die zu enormen Investitionssummen führt. Ja, und beide Narrative bewirken natürlich, dass die Preisdynamik aktuell zunimmt, solange eben der Arbeitsmarkt nahe Vollbeschäftigung ist, die Wirtschaft noch wächst und die Produktivitätssteigerungen sich eben noch nicht manifestiert haben. Und das sehen wir auch im PCE-Indikator, auf den die Fed gerne blickt. Das war auch der Grund, wieso die Fed am Mittwoch die Zinsen unverändert gelassen hat. Wenn wir jetzt aber auf Freitag und den Arbeitsmarktbericht gucken, dann könnten sich das natürlich ändern. Und tatsächlich ist es auch so, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung für September auf 75% gestiegen ist. Zuvor waren es 45. Was leiten wir nun daraus für uns ab? Dafür gucken wir einmal auf die Saisonalität und zwar über die letzten 5, 10 und 15 Jahre im S&P. Und wie dieser Chart zeigt, ist die Zeit von Mitte August bis Ende September tendenziell eine der schwächsten Marktphasen im Jahr. Deshalb bleiben wir auch bei unserer Strategie. Selbst wenn der Markt jetzt eine schwächere Marktphase durchläuft, sehen wir das als Chance zum Nachkauf. Dann kommen wir zum Mindblow und gucken auf diese Schlagzeile, denn das US-Finanzministerium hat sein Rückkaufprogramm für Staatsanleihen deutlich ausgeweitet. Von 30 auf 38 Milliarden Dollar pro Quartal, mit Fokus eben auf langlaufende Anleihen, heißt 10 bis 30 Jahre. Und diese Rückkäufe sollen häufiger stattfinden und mehr Marktteilnehmer sollen ab 2026 mitmachen dürfen. Konkret bedeutet das weniger Angebot am Anleihemarkt, mehr Nachfrage nach bestehenden Bonds und das Ganze in einer Zeit, in der die Fed noch die Füße stillhält. Das Ganze ist natürlich kein offizielles QE, fühlt sich aber doch ein bisschen so an, weil einmal die Zinsen am Langende unter Druck kommen, dann wird die Liquidität gesteigert, plus das Ganze hilft natürlich allem, was auf niedrige Realzinsen angewiesen ist, bedeutet Tech, Growth und auch Credit. Und wenn wir jetzt nochmal aufs US-Finanzministerium blicken und auf Bessent, der sich ja nach eigenen Aussagen wöchentlich mit Powell trifft, der hatte schon im April gesagt, dass wenn die Fed nichts tut, dann hat das Ministerium einen großen Werkzeugkasten, mehr Buybacks statt QE. Und dann blicken wir jetzt noch auf den Genius Act, denn am 18. Juli hat Donald Trump diesen unterzeichnet und Ziel des Gesetzes ist es die Schaffung eines regulären Rahmens für US-Dollar-basierte Stablecoins, also digitale Vermögenswerte, die 1:1 an den Dollar gekoppelt sind. Das Ganze hat aber klare Regeln und zwar folgende. Jeder Stablecoin muss 1:1 gedeckt sein, entweder durch kurzlaufende US-Staatsleihen, staatlich abgesicherte Geldmarktfonds oder Zentralbankreserven und Zinszahlungen an Halter von Stablecoins sind ausdrücklich verboten. Das heißt, wer Stablecoins hält, bekommt eben keine Zinsen, die Emittenten aber eben schon und da wird das Ganze erst richtig interessant. Und Stablecoins machen speziell für 4 Gruppen Sinn. Und zwar jeder mit eigenen Interessen und wir gucken hier mal genauer drauf, denn für Nutzer, Geld kann eben schnell, günstig und ohne Bankkonto übertragen werden und das Ganze weltweit, heißt ideal für Regionen ohne funktionierenden Bankensektor. Zweitens für Emittenten, sie verdienen an den Zinsen der hinterlegten T-Bills, während die Nutzer eben keine Zinsen bekommen, ist eben ein extrem lukratives Geschäftsmodell und für Händler und Unternehmen. Die haben nämlich weniger Transaktionskosten, weil die Stablecoin-Emittenten nicht auf Gebühren angewiesen sind. Heißt, sie leben dann vom Zinsgewinn. Und für den US-Staat, denn jeder Stablecoin muss mit US-Staatseinleihen gedeckt sein, heißt, das steigert die Nachfrage nach diesen T-Bills. Und gleichzeitig wird so eben der US-Dollar als globale Leitwährung verankert. Und zusätzlich spannend ist, dass laut Schätzungen etwa 40-60% aller US-Dollar-Noten im Ausland sind. Es wären insgesamt rund 1,3 Billionen. Und die Nachfrage nach Dollar könnte im Ausland noch zusätzlich steigen, da eben Zahlungen in Regionen mit unterentwickelten Finanzsektoren einfacher werden. Und welche Folgen hätte das Ganze jetzt für die Finanzierung der US-Schulden? Ganz einfach, die US-Regierung wäre weniger auf ausländische Anleger und auf die Fed angewiesen und könnte stattdessen einfach Stablecoins ausgeben. Und dann gibt es dazu noch die Gerüchte, dass Trump ja Bessent als neuen Fed-Chef installieren will. Heißt im Umkehrschluss, Trump könnte dann frei wählen und zwischen einmal Quantitative Easing über die Fed oder eben die Schaffung von Stablecoins über die Ausgabe von T-Bills. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu unserer Geldidee und das dreht sich diesmal um Gold, denn der Arbeitsmarktbericht deutet in Richtung Stagflation. Die Lohninflation ist im Vorjahresvergleich um 3,9% gestiegen und hier im Graphen sehen wir auch mal, wie Gold in solchen Phasen performt hat. Und in diesem Zusammenhang gucken wir im Team auch in Richtung Silber. Und wenn ihr euch dazu jetzt mehr Insights wünschen würdet, schreibt es uns einfach gerne in die Kommentare, weil wir diskutieren gerade auch, ob wir dazu einen extra Report schreiben sollen. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen und damit auch am Ende meiner Amtszeit. Ich wollte mich nochmal ganz kurz bei euch bedanken für die vielen netten Kommentare letzte Woche. Hat mich sehr gefreut und womöglich sehen wir uns ja auch bald wieder vor der Kamera. Ich bin jetzt raus. Ciao.